Deutschlandfunk. Kontrovers.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen und willkommen zu Kontrovers. Heute vor 300 Jahren wurde Immanuel Kant in Königsberg geboren, einer der wichtigsten Denker der Philosophiegeschichte. Sein Vater war Handwerksmeister, seine Mutter stammte aus einer Handwerksmeisterfamilie und sie war für Bildung sehr aufgeschlossen. Kant studierte unter anderem Naturwissenschaften, Mathematik und Philosophie. So viel zu Kant mit einem stillen Gruß nach Königsberg. Naturwissenschaften, Mathematik und das Erfassen anspruchsvoller Texte. Alle drei Disziplinen nicht gerade die Stärken heutiger Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Seit 2012 kennen die deutschen Ergebnisse der PISA-Studie nur eine Richtung, abwärts. Ende 2023 bescheinigte dieser internationale Schulvergleichstest den 15 und 60 Jahre alten Schülerinnen und Schülern hierzulande die schwächsten Leistungswerte eben bei der Lesekompetenz in Mathematik und Naturwissenschaften. Erklärungsversuche. Zu große Klassen, zu wenige Lehrerinnen und Lehrer, Unterrichtsausfälle folgen der Corona-Zeit, Klassen, in denen zu wenig Deutsch gesprochen wird, also folgen der Migration, zu wenig Geld, ein veralteter und zu wenig ansprechender Fächerkanon, Bildungsföderalismus, keine Ganztagsausbildung, mangelnde Unterstützung der Eltern, Abhängigkeit der Schulleistung vom finanziellen Status des Elternhauses, TikTok, außerdem eine pädagogische Ausbildung, die Lehrkräfte abschreckt, etwa im Referendariat, und zu wenig auf den Schulalltag vorbereitet. Zu diesem Alltag gehört laut den Statistiken der Landesinnenministerien zunehmend Gewalt, gehört auch eine antisemitische Einstellung von Teilen der Jugendlichen aus dem arabischen und islamischen Kulturkreis, die mit den Werten des Grundgesetzes nichts zu tun haben. Bis 11.30 Uhr sprechen wir im Deutschlandfunk über Bildung unter der Überschrift Schlechte PISA-Noten. Was muss sich in den Schulen ändern? Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 4464 4464, und Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprach- oder eine Textnachricht schicken. Die Nummer ist die 01 73 56 90 322, und unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich zu Wort gemeldet.
Ja, der Herr Schmidt aus Seligenstadt, Hessen. Was unsere Kinder und Jugendlichen brauchen, ist eine Schule, wo es Spaß macht, hinzugehen, wo sie gefördert werden. Jeder Cent und jeder Euro muss in Bildung investiert werden. Dann ergibt sich eine gute Wirtschaft und alles, eine gute Wissenschaft im Grunde von selbst.
Guten Morgen, Stemmler hier aus Karlsruhe. Ja, im Bildungssystem gibt es, denke ich, so viele Baustellen, dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll, ob das Digitalisierung ist oder die Finanzierungsfrage zwischen Bund und Ländern oder auch die Abstimmung zwischen Hochschulen und Schulsystemen, was die Ausbildung neuer Lehrkräfte betrifft.
Morgen, Gödeke, ich rufe aus der Südheide an. Was sich in den Schulen ändern muss, wir brauchen nicht nur mehr Lehrkräfte, sondern auch gute. Und da wird es nicht reichen, nur auf die Schulnoten zu achten. Mit dem 1er-Abitur wird man auch nicht zwangsläufig ein guter Arzt.
Immer Rheinland-Pfalz. Ich bin seit 1970 im Schuldienst, bis 2014 auch lange Jahre als Schulleiterin. Ich konnte feststellen, dass pro Jahr immer mehr Kinder verhaltensauffällig und mental, seelisch, geistig nicht unterstützt wurden. Und das ging einher mit der Berufstätigkeit von Frauen in der Wirtschaft.
Gnabi hier aus Hamburg. Ich bin der Meinung, die Schule wird immer mehr zur pädagogischen Einrichtung, weil die Qualität der Erziehung der Schüler auf einem sehr schwierigen Stand ist und die Lehrinhalte für die Lehrer immer weniger Zeit zulassen.
Mein Name ist Langheinrich aus Greiz. Ändern muss ich viel. Es nützt nichts, wenn wir uns unser Bildungssystem schönreden. Die PISA-Studien belegen es, und auch im internationalen Maßstab Schauen Sie sich China an, Asien allgemein, was die ihren Kindern abverlangen. Ohne Leistung wird es nicht gehen.
Und ergänzen möchte ich das durch Zuschriften. Deutschland KH Kramer schreibt uns, Deutschland brüstet sich gern mit seinem dualen Ausbildungssystem. Unser Schulsystem aber krankt schon lange am Föderalismus, an Flickschusterei in den 16 Bundesländern. Einigung nicht in Sicht. Wolfgang Daub hat uns geschrieben, das Wesentliche muss sich außerhalb der Schule ändern. Das Recht auf einen Kita-Platz ab dem ersten Lebensjahr ist gescheitert. Wichtig wäre auch Kita ab dem vierten Lebensjahr als Vorschule verpflichtend und kostenlos für alle Kinder. Eine WhatsApp hat uns erreicht. Den heutigen Regierungen würde ich keine praktikablen Lösungsansätze zutrauen. Schaut man sich die Anzahl der Privatschulen an, die seitdem entstanden sind, bin ich mit diesem Pessimismus scheinbar auch nicht allein. Bildung muss man sich leisten wollen. Und das Wort wollen ist groß geschrieben. Benno Kokoschka hat uns geschrieben, mein Sohn besucht die dritte Klasse einer Grundschule in Karlsruhe. Im Elternabend kam die Rückmeldung eines Mathematiklehrers, dass die Memorie- und Konzentrationsfähigkeit der Schüler innerhalb seiner 35 Jahren Berufserfahrung drastisch zurückgegangen ist und jetzt den Tiefpunkt erreicht hat. Die Hauptursache sieht der Lehrer bei einem zum Teil ungehemmten Konsum von Videospielen. Und Andreas Meyer hat uns geschrieben, jahrzehntelang höre ich vor Wahlen immer das gleiche Blabla. Investitionen in Bildung werden versprochen. Das Ergebnis, die Eltern werden gebeten, den Klassenraum zu streichen. Die Eltern werden gebeten, den Kindern als Lesepaten in der Grundschule vorzulesen. Die Eltern werden gebeten, in der Schulmensa zu kochen. Ich kann es nicht mehr hören und immer wiederkehrende Diskussionen verändern nichts. Machen. Auch Investitionen in Schulhäuser und Köche gehören zur Bildung. Und er schreibt noch, zu Schulbeginn muss das Kind die deutsche Sprache beherrschen. Punkt. Und die Lehrkräfte müssen von unnötiger Bürokratie entlastet werden. Genauso von der Verbeamtung, damit man ungeeignete Kräfte aus dem Schuldienst entlassen und die Geeigneten besser bezahlen und mit besseren Verträgen ausstatten kann. So. Wir haben einiges zu besprechen. Ich begrüße unsere Gäste. Unser Gesprächspartner ist und unsere Gesprächspartnerinnen waren allesamt im Schuldienst tätig. Sandra Gockel, CDU, ist Mitglied des Ausschusses für Schule und Bildung des Landtags von Sachsen. Sie hat Kunst, Geografie und evangelische Religion auf Lehramt studiert und unterrichtet sowie ein Gymnasium in Dresden als Oberstudiendirektorin geleitet. Guten Morgen, Frau Gockel.
Guten Morgen.
Jessica Rosenthal, SPD, Mitglied des Bundestagsausschusses Bildung und Forschung, ehemalige Bundesvorsitzende der JUSES. Bei der Bundestagswahl 2021 trat sie im Wahlkreis Bonn an. Sie hat die Fächer Deutsch, Geschichte und Bildungswissenschaften studiert und hat an einer Gesamtschule in Bonn unterrichtet. Guten Morgen, Frau Rosenthal.
Guten Morgen.
Andreas Malm leitet die Gustav-Heinemann-Gemeinschaftshauptschule in Köln-Kurweiler. Grobe Orientierung, dieser nördliche Stadtteil gehört jetzt nicht gerade zu den wohlhabenden Gegenden hier in der Stadt am Rhein. Herr Malm, beginnen wir mit PISA. Warum entwickeln sich die messbaren Ergebnisse in wichtigen Fächern abwärts?
Ja, von mir auch einen guten Morgen in die Runde. Tatsächlich, das wurde schon angedeutet, ist das Problem sehr komplex und das auf 2-3 Punkte zu reduzieren, wird der Sache natürlich nur bedingt gerecht, aber tatsächlich sind viele Stellschrauben, die mit viel Willen sofort umgesetzt werden können, in den ganzen Jahren nicht angepackt worden. Stichwort kostenloses Mittagessen in der Schule, Ganztagsbetrieb, die Möglichkeit, den Schulen zu geben, tatsächlich dafür zu sorgen, dass Schule einen Lebens- und Erfahrungsraum macht, wo die Kinder gerne hingehen, denn das ist schon lange wissenschaftlich erforscht. Motivation und Begeisterung sind ein wesentlicher Schlüssel zum Lernerfolg.
Das war ja ein bisschen das, was der erste Hörer aus Hessen gesagt hat. Es muss Spaß machen.
Genau, und damit es Spaß macht, müssen eben viele Hemmnisse, insbesondere denke ich jetzt natürlich auch an Bildungsschichten, die als bildungsfern bezeichnet werden, die aber natürlich dann auch auf der sozialen Seite schon mit Nachteilen ins Rennen gehen, dass man diese Nachteile dadurch reduziert, dass man Grundleistungen grundsätzlich kostenfrei macht.
Frau Gockel, ich erinnere nochmal, CDU-Bildungspolitikerin in Sachsen, der Freistaat hat ja immer noch die Nase vorn im Vergleich der Bundesländer. Trotzdem auch an Sie die Frage, warum werden die PISA-Ergebnisse immer schlechter?
Also wir sind natürlich an der Leistungsspitze in den Bildungsvergleichen in den letzten Jahren und darauf sind wir auch stolz. Und ich denke, das liegt an der Kontinuität, die wir in Sachsen einfach auch gewahrt haben im Bereich der Bildung. Wir haben ganz viel investiert in den letzten 30 Jahren. Die Themen, die angesprochen wurden in den kleinen Features, die haben wir natürlich aufgenommen. Wir haben unsere Schulen saniert, wir haben die Lehrerausbildung verbessert, wir haben das Beamtensystem eingeführt, um Stabilität auch bei der Lehrerversorgung abzusichern. Und wir haben Ergebnisse, die bei der letzten PISA-Studie waren, die nicht mehr ganz so den vorangegangenen entsprechen. Aber wir müssen auch ganz klar konstatieren, dass es die Zeitfenster über Corona hier auch mit abgefragt worden sind. Und ich glaube, das ist ein Hauptschwerpunkt, warum auch die Ergebnisse an diesen Stellen schlechter geworden sind. Und wir müssen darauf reagieren. Und wir in Sachsen haben das auch getan.
Frau Rosenthal, auch SPD-Bildungspolitikerin, nochmal zum kurz wiederholt, und Bundestagsabgeordnete, auch nochmal an Sie die Frage. Warum fällt Deutschland im PISA-Vergleich zurück? Was ist für Sie die wichtigste Erklärung?
Also ich glaube, das eine ist auf jeden Fall die Pandemie. Ich war ja selbst auch noch Lehrerin in der Zeit und glaube, dass da der Raum, in dem es eigentlich um Kinder und Jugendliche ging und was eigentlich so eine Schulschließung für sie bedeutet, schon sehr, sehr klein war. Ich glaube schon, dass man da deutlich sagen kann, dass das eine Ursache ist. Ich glaube aber, so einfach ist es dann auch nicht, sondern es zeigt sich ja deutlich, dass nicht nur die Frage von Migrationshintergrund, sondern vor allem die Frage von Armut und welche Aufstiegschancen und Möglichkeiten mich da zu entwickeln, wenn ich vielleicht ein Elternhaus habe, wo ich nicht die Unterstützung habe, dass dieser Faktor ja immer weiter an sozusagen Auswirkungen zunimmt. Und ich glaube, wenn es da keinen systematischen Ansatz gibt, der vor allem von den Kindern und Jugendlichen ausgeht, und das ist mir vor allem wichtig, und nicht sozusagen von PISA ausgeht, dann glaube ich, brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn das eben nicht weiter nach oben geht, was die Ergebnisse angeht.
Frau Rosenthal, wie groß ist die Gefahr, dass man sich ein bisschen hinter Corona versteckt? Beispiel Singapur, Macau, Taiwan, Japan, Südkorea, Hongkong. Diese Staaten führen die PISA-Liste an. In Europa ist Estland auf dem Platz 7, Irland 9, Schweiz 10, Deutschland 24. Auch diese Länder hatten alle Corona und sind aber viel besser damit zurechtgekommen.
Also mir liegt es wirklich fern, mich hinter Corona verstecken zu wollen. Ich glaube aber trotzdem, und wie gesagt, mir geht es nicht um PISA in erster Linie, sondern um junge Menschen. Und da sieht man die Auswirkungen von der Corona-Pandemie noch sehr deutlich und den Schulschließungen, für die man sich ja bewusst als Gesellschaft und Politik entschieden hat. Deswegen glaube ich schon, dass die weiterhin sehr wichtig sind und dass die auch ins Zentrum gehören, wenn man darüber redet, was man vielleicht mal aus dieser Zeit auch lernt und welchen Debattenschwerpunkt man braucht. Ich finde es nur bei PISA, also ich will diese Ergebnisse in keiner Weise runterreden. Das ist alarmierend und das zeigt wieder mal, was man zu tun hat. Aber wenn wir uns PISA angucken, dann und das gerade auch mit einem Staat wie zum Beispiel Singapur vergleichen, dann glaube ich, dass der Bildungsanspruch, den wir haben, natürlich geht es um Basiskompetenzen, aber den insgesamten Bildungsanspruch, den wir als Demokratie und offene Gesellschaft haben, ja sogar noch weitergehender ist. Brauchen wir nicht darüber zu reden, dass da Lesen ein Grundpfeiler ist. Aber ich glaube, dass sozusagen PISA an der Stelle nur einen kleinen Ausschnitt dessen zeigt, was wir eigentlich mit Bildung erreichen wollen, und finde das dann immer ein bisschen schwierig, beispielsweise, wenn man zum Beispiel Singapur anführt. Man muss, glaube ich, sich ganz klar vor Augen führen, dass insbesondere die Frage von Digitalisierung ja auch ein Schwerpunkt war, in dem man ganz besonders brillieren musste während der Corona-Pandemie, und da waren wir einfach nicht drauf vorbereitet. Klar haben wir den Digitalpakt und das ist auch gut und richtig, dass wir da jetzt investieren, aber wir sind natürlich noch gar nicht auf der Höhe der Zeit, wenn es um die Frage von Digitalisierung einerseits was Hardware angeht, andererseits aber auch was natürlich die Kompetenzen der Lehrenden angeht, aber auch der Schülerinnen und Schüler und der Ausstattung insgesamt. Da sind wir, glaube ich, noch lange nicht da, wo wir sein müssten, um einer Pandemie zum Beispiel in dieser Qualität auch begegnen zu können und einfach zu sagen, gut, switchen wir eben um. Also ich habe das so nicht erlebt.
Frau Rosenthal, das ist PISA und auch die Corona-Pandemie haben beide was gemeinsam. Eigentlich zeigen sie für meinen Geschmack nur das auf, was die ganze Zeit schon falsch läuft. Und sie haben auch beides gemeinsam. Es ist jeweils ein Zeitpunkt, wo kurz die Panik geschoben wird. Und eigentlich die Sachen, die seit Anfang der ganzen Geschichte schon lange bekannt sind, wieder hinten ran geraten. Das heißt, die Digitalisierung nimmt wieder so einen Stellenwert ein, dass die Lesekompetenz bei dieser Gelegenheit wieder ganz nach hinten rückt. Die Stärkung der Lesekompetenz wird seit Jahren gefordert. Wenn ich allein auf die Stundentafel schaue, und ich glaube, das ist für die anderen Schulformen vergleichbar, es ist keine einzige Deutschstunde dazugekommen, sondern stattdessen lernen die Kinder jetzt in der Grundschule bereits Programmieren. Und die Lesekompetenz wird gefordert, aber es wird kein Raum dafür geschaffen. Und die Kinder kommen mit leerem Magen, da kann ich für meine Schüler sprechen, zur Schule. Es gibt in Nordrhein-Westfalen das Schulobstprojekt, das gilt für Grundschulen und Förderschulen. Für Hauptschulen im gemeinsamen Lernen gibt es diese Förderung nicht. Das heißt, wir sind damit beschäftigt, uns über Ehrenamtsinitiativen darum zu bemühen, dass die Schüler überhaupt irgendwas im Magen haben. Und solange der Magen leer ist, brauchen wir alle weiteren Bausteine noch gar nicht zu bewegen.
Ich erinnere an die Mail von Herrn Meyer, der geschrieben hat, die Eltern werden gebeten, in der Schulmensa zu kochen. Kann ja eigentlich nicht sein. Aber Frau Gockel, ich nehme nochmal die Lesekompetenz auf. PISA bescheinigt uns, beim Lesen erreichen 15 Jahre alte Schülerinnen und Schüler Grundschulniveau. Wie ist das zu erklären?
Ja, man kann nur Erklärungsversuche starten und ich denke, eins ist ganz wichtig. Wir müssen den Spracherwerb schon in der Kita stärker ausbauen. Wir brauchen auch noch einen größeren Umfang an dem verpflichtenden Vorschuljahr, weil so natürlich die Kinder mit einer flexiblen Schuleinstiegsphase die besten Voraussetzungen haben, um dann Lesen und Schreiben zu lernen. Ich denke, man muss in den Diskurs stellen, die Formen, wie man das Lesen lernt, da kennen wir im Bereich des Föderalismus ganz verschiedenste Modelle. Es bleibt auch die Frage, wie der Schrifterwerb erlernt wird. Und da gibt es ja Ansätze mit Druckbuchstaben, mit Schreibschrift, sofort beginnend mit Bleistiften. Und ich glaube, da sollte man nochmal zurückgehen und überlegen, was nachhaltig ist. Ich bin tiefst davon überzeugt, dass auch dieses Fibelsystem ein ganz guter Ansatz ist, auch wenn da der ein oder andere sagt, es ist tradiert, aber in dem Augenblick kommen natürlich die Lautverbindungen und das Lesen und viel Zeit muss natürlich zur Verfügung gestellt werden. Insofern gebe ich meinem Kollegen recht, der sagt, wir haben zu wenig Übungsmöglichkeiten im Bereich des Deutschunterrichts. Wir haben in Sachsen aktuell darauf reagiert. Wir werden mit dem nächsten Schuljahr da in den Anfangsunterricht noch eine Deutschstunde extra einbinden in der Grundschule, um diesen Herausforderungen einfach auch gerecht zu werden. Und dann denke ich, ist das ein guter Schritt nach vorne.
Aus Tübingen ist uns Herr Rupp zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Rupp, Sie sind selbst Lehrer. Bitte schön.
Ja, genau, für zwei Fremdsprachen. Und ich fange mal so an. Also erstens kann ich dem, was jetzt gerade schon gesagt wurde, fast ausnahmslos zustimmen. Und meine erste Idee, als ich das Thema heute früh gehört hatte auf dem Sender, war, dass ich eigentlich wirklich, wirklich leid bin. Dieses Gejammer über die Lehrer und das Jammern, ein Stück weit auch das Jammern über das Bildungssystem, solange wir uns mal vor Augen halten, wie viele, gar nicht Minuten, sondern Stunden unsere Kinder heute durchschnittlich vor irgendwelchen Bildschirmen, in der Regel sind es Computer oder mehr noch Mobiltelefonbildschirme, verbringen. Und da werden zum Teil sicher schon auch ein paar sinnvolle Sachen gemacht, aber solange das verdoppelt wird mit Computerspielen oder mit irgendwelchen sozialen Netzwerken, die ich inzwischen wirklich schon verfluche, so lange lesen in dieser gleichen Zeit, lesen unsere Kinder nicht, sind auch nicht draußen, schaffen sich einen sportlichen Ausgleich durch Bewegung etc., spielen mit Freunden, wie man das klassisch früher getan hat. Und so lange brauchen wir uns nicht zu wundern, das stelle ich fest, dass gar nicht jetzt die Lesekompetenz, also das Entziffern von Buchstaben und das Lautwerden lassen von Buchstaben und Sätzen, sondern einfach das Erlernen und das Verinnerlichen von Sprache, das Erlernen eines reichen Wortschatzes. Ich stelle mit Entsetzen fest, dass der muttersprachliche, ich rede gar nicht von Fremdsprachen, der muttersprachliche Wortschatz der Kinder aber sowas von verarmt. Und die Sprachauflösung, die dem ja schon fast nahe kommt, die erstreckt sich inzwischen auch auf die Syntax. Sie haben kein Gespür mehr für Haupt- und Nebensätze. Also das ist verheerend und das wird... Wir Lehrer sind da einfach auch, und auch das Bildungssystem ist da ein Stück weit machtlos. Das ist auch auch in der oder vor allem in der Kompetenz der Eltern. Aber es wird natürlich wahnsinnig schwer, daran irgendwas zu ändern. Also diese sozialen Netzwerke, ich verfluche sie. Das ist ein Krebsgeschwür dieser Gesellschaft.
Gut, wir werden Sie wahrscheinlich, bleiben Sie bitte in der Leitung, Herr Rupp, nicht mehr loswerden. Frau Rosenthal, ich erinnere an das, was die Hörerin aus Rheinland-Pfalz ganz am Anfang gesagt hat, eine ehemalige Lehrerin auch. Und sie sagt, sie beobachtet, dass immer mehr Kinder verhaltensauffällig werden und dass die kognitiven Fähigkeiten nachgelassen haben. Und sie hat das dann in einen Zusammenhang damit gestellt, dass immer mehr Frauen berufstätig sind. So, genau das wird ja gefördert und die Frage ist dann nicht mehr, ob Frauen arbeiten werden, das werden sie tun. Die Frage ist, ob sie Kinder haben. Wie kriegt man beide Enden zusammen?
Also vielleicht ein Stichwort noch zur Lesekompetenz. Das, was man ja ganz klar in der Forschung sieht, ist, dass da auch wieder das Elternhaus entscheidend ist. Auch bei der Frage, welchen Wortschatz bringe ich mit, da ist auch das Elternhaus entscheidend. Und unsere Frage dreht sich ja vielmehr darum, wie kann Schule sozusagen gleiche Bedingungen schaffen, dass auch die, die das eben nicht von zu Hause mitbringen, und wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, es ist so, dass auch Haushalte, in denen andere Sprachen gesprochen werden, es trotzdem da möglich sein muss, dass man ein Abitur oder ein Studium oder sowas anstrebt, wie wir das schaffen wollen. Das will ich schon nochmal ergänzen. Und ich muss ehrlich sagen, dass man eine Verhaltensauffälligkeit dann sozusagen wieder den Frauen in die Schuhe schiebt und sagt, naja, ihr arbeitet. Und das ist das Problem. Das halte ich wirklich für schwierig, sage ich mal. Wir müssen es hinkriegen, dass die Betreuung von Kindern, und damit meine ich nicht die Verwahrung, sondern wirklich auch eine Bildungsangebot für Kinder, dass das sowohl, und da würde ich auch Frau Gocke recht geben, dann schon ganz am Anfang steht und dass das gewährleistet ist, dass wir dieses Angebot tatsächlich machen können, auch gerade damit Frauen arbeiten können. Wir reden über Fachkräftemangel, da spielt das Bildungssystem eine Riesenrolle. Da spielt aber auch eine Rolle, dass wir bei der Frauenerwerbstätigkeit extrem schlecht aufgestellt sind in Deutschland.
Jochen Hass hat uns geschrieben, positiv sind einzelne Pilotschulen, wo es mit der Initiative aller, der Schulleitung, die managen kann, bis hin zu den Eltern, die aufgefordert werden, für die notwendigen Voraussetzungen zu sorgen, dass Kinder ordentlich vorbereitet in die Schule gehen. Ein Schlüssel zum Erfolg wäre es, den Schulen regional und direkt mehr Freiheiten zu geben, sich anders und besser zu organisieren und dafür extra Anreize von Auszeichnungen bis hin zu Geld zu geben. Wolfgang Flohr schreibt uns, in der ersten PISA-Studie, die circa um die Jahrtausendwende erschien, war ein Befund, dass der Bildungserfolg der Kinder maßgeblich vom Bildungsstand der Eltern abhängt. Der Befund, dass der Bildungserfolg der Kinder maßgeblich vom Bildungsstand der Eltern abhängt, besteht heute noch völlig unverändert. Eine WhatsApp von Hendrik Matthiesen. Multikulti und Lernen. Inwiefern verträgt sich das? Ist das Thema vielleicht ein Tabu? Fragezeichen. Ist es nicht bei uns im Deutschlandfunk, kommen wir noch drauf. Eine WhatsApp von Annegret Schirmacher. Es wäre wichtig, Lehrkräfte alle 5 Jahre dahingehend verpflichtend fortzubilden. Das leistet das Referendariat aus Zeitmangel im Augenblick nicht. Manche Fortbildung braucht auch erst Alltagserfahrung, um zu fruchten. Also von mir aus verkürztes Referendariat, aber lebenslanges Fortbildung, das dann aber im Stundenbudget berücksichtigt wird. Schauen wir gemeinsam auf Schule. Zunächst mal auf das, was vermittelt wird. Der OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher hat einmal formuliert, die Google-Welt belohnt uns nicht mehr für Antworten, sondern fürs Fragestellen. Andreas Malm, inwiefern sind Lehrpläne gegenwärtig auf die digitale Zeit zugeschnitten?
Meines Erachtens nur wenig. Natürlich der Medienpass in NRW zum Beispiel berücksichtigt natürlich sämtliche Punkte, die für den Umgang mit Medien relevant sind. Aber das Problem ist, dass an keiner anderen Stelle abgespeckt wird, was ein grundsätzliches Problem ist. Es wird immer mehr gefordert, es wird aber nirgendwo anders gestrichen. Zum Beispiel, mal ein ganz banales Beispiel, das Thema Bruchrechnen wird heute noch gepaukt wie vor 20 Jahren. Und ich kann den Schülern die Frage auch nicht mehr beantworten, wofür sie das heute noch haben müssen. Auf der anderen Seite können die dann eben nicht sagen, 30% von irgendwas. Das, finde ich, wäre eine Grundkompetenz. Alles andere braucht man nicht mehr. Und das Wichtigste, und damit wäre ganz viel gewonnen, wenn wir zum Beispiel bei uns an der Schule unsere Unterrichtsinhalte auf Padlet, auf eine Internetplattform stellen, wenn wir die Schüler dazu bekommen, dass sie sich selbst dort informieren, und das ist, glaube ich, das, was mit Fragen stellen gemeint ist, dann hätten wir einen Großteil unserer Arbeit tatsächlich auch sinnvoll outgesourced, indem die Schüler tatsächlich bei uns die Fähigkeit erwerben, sich Informationen zu beschaffen, Informationen kritisch zu hinterfragen, heute auch ein ganz wichtiges Thema. Aber dafür muss ich los von fixen Lerninhalten, die ich immer noch vermitteln muss, obwohl das heute keiner mehr braucht in weiten Teilen.
Frau Gockel, die Frage auch an Sie. Sie sagten ja eben, dass Sachsen eine zusätzliche Deutschstunde einführen will oder wird. Auf Kosten von welchen Fächern oder wird die Gesamtstundenzahl erhöht bei Ihnen?
Also das geht überhaupt nicht auf Kosten von irgendwelchen Fächern, sondern wir haben in der Grundschule bestimmte Förderstunden, die individuell die Schulleiter ausreichen können bei der Unterrichtsplanung. Und in diesem Budget wird also diese Deutschstunde jetzt fest verankert. Und insofern ist das dann auch keine Mehrbelastung für die Kinder. Und man muss auch ehrlich sagen, wir haben auch an den weiterführenden Schulen in Sachsen verschiedene Förderstunden in die Lehrpläne in den vergangenen Jahren eingebunden, wo ebenfalls die Schulleiter in ihren Planungsbudgets und den individuellen Voraussetzungen an den Schulen, sei es denn mit einem höheren Migrationshintergrund Schulen, sei es denn in eher einem Gebiet mit sozial schwächeren Kindern, um die Möglichkeiten eben auch die Bildungschancen tatsächlich gleich zu halten oder vergleichbar zu halten, dann eben solche Stunden auch individuell einsetzen können. Und wenn festzustellen ist, ich komme selber von einer Schule, wo wir jährlich Vergleichsarbeiten auch intern geschrieben haben, um zu evaluieren, wie die Sachstände sind, dann haben wir das eben flexibel angepasst. Und diese Freiheiten gibt es in Sachsen seit vielen, vielen Jahren, dass die Schulleitungen dort individuell auch entscheiden können und auch schauen können, wie sie zum Beispiel schulscharf Lehrer einstellen, die zu ihrem Schulkonzept passen. Das ist eingeführt worden vor wenigen Jahren und somit konnte man also auch dort an bestimmten Stellen individuell reagieren, um den Kindern das bestmögliche Lernverhalten auch mitgeben zu können.
Das heißt, als Schulleiterin, als Oberstudiendirektorin waren Sie froh, das geht ja ein bisschen in die Richtung des Hörers Jochen Hass, den wir eben gehört haben, also mehr Autonomie und mehr Freiheit an den Schulen. Haben Sie das, entspricht das Ihrer Erfahrung? Frau Gockel, bitte.
Ja, also ich habe selbst ja vor 10 Jahren eine Schule gegründet, die in völliger Freiheit, natürlich in Absprache mit den Schulverwaltungen, aber inhaltlich gestaltet werden konnte. Und dort ging es immer darum, Bildung für Kinder aus allen sozialen Schichten zu ermöglichen, auch Dinge, die vielleicht sonst nur im Privatschulsystem verankert sind, aber die persönlichkeitsprägend sind. Und insofern konnte man dann individuell steuern mit den Interessen auch der engagierten Lehrerinnen und Lehrer, aber auch in Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern und auch den Eltern. Und so Dinge wie Zimmer streichen und Mittagessen kochen durch die Eltern, die sind nicht wirklich alltagsfähig bei mir in meinem Berufsalltag gewesen, auch nicht, dass Frauen jetzt der Grund dafür sein sollen, dass die Lernleistung von Kindern und Jugendlichen schlechter werden. Also wir sind ja nun sicherlich ostsozialisiert. Da gibt es noch große, ich glaube, unterschiedliche Wahrnehmungen zwischen Ost und West, auch in dem Bereich des Schulsystems. Und ich würde da auch permanent dagegen halten, dass die Frauen, die jetzt arbeiten gehen, dafür verantwortlich sind, dass die Leistungen einfach schlechter sind, sondern wir brauchen empathische Lehrer, die voller Fröhlichkeit früh am Morgen kommen. Und das geht schon mit einer Alltagsgestaltung los. Und ich hatte eben die Chance, den Schulalltag an meiner neu gegründeten Schule selbst zu gestalten. Das beginnt eben dann, wenn ich den Unterricht 8:30 beginne. Dann kommen die jungen Kolleginnen und Kollegen, die ihre eigenen Kinder erst in die Kita bringen, eben auch nicht gestresst in die Schule. Die anderen Perspektiven sind, dass auch die Kinder und oder die Schülerinnen und Schüler ebenso ausgeschlafen in den Unterricht kommen und dann natürlich auch eine höhere Leistungskurve mit sich bringen. Also solche Dinge sind möglich.
Frau Rosenthal, wichtiges Thema. Wie macht Schule Spaß?
Ja, also ich glaube, dass es überhaupt keinen Grund gibt, dass man nicht auch sagen kann, es gibt verschiedene Konzepte und Schulen sollen
für sich selber entscheiden und auch ein Stück weit mitgestalten, auch im Blick auf die Schulentwicklung, wo sie ihren Schwerpunkt legen, wie sie das aufstellen wollen. Das, was ich daran immer schwierig finde, ist, dass man schnell bei so einer Art Marktidee ist, nach dem Motto, ja, ihr regelt das schon, und die Ressourcen, die dafür aber nötig sind, nicht bereitgestellt werden und damit eigentlich die Ressourcenknappheit auf Lehrerinnen und Lehrer, auf Schulleitungen, natürlich auch auf die Kinder und Eltern übertragen wird. Das heißt, wenn man sagt, es soll auch verschiedene Schulprofile geben, es soll auch die Möglichkeit geben, sich verschiedene Schwerpunkte zu setzen, dann muss aber trotzdem die Unterstützung funktionieren. Und das bedeutet multiprofessionelle Teams. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer konzentrieren sich auf den Unterricht, können den auch richtig gut machen und werden aber unterstützt von Psychologinnen, von Sozialarbeiterinnen und so weiter. Also dahin zu kommen und auch diese Sache, die Herr Malm angesprochen hat, dass es ein kostenloses Mittagessen gibt, das muss doch Standard sein, das müssen wir uns doch leisten können, und dass man dann auch verschiedene Förderkonzepte für zum Beispiel Sprache, Mathe, wie auch immer, jeder hat ja verschiedene Stärken und Schwächen, dass man die auch anbieten kann. Und das alles kann man dann sozusagen in dem Schulkonzept mit erarbeiten, aber dafür braucht man eben die Ressourcen. Und das ist sozusagen ein Punkt, an dem ich immer das Gefühl habe, dass diese Individualisierung von Problemen damit einhergeht, dass man sagt, die Schulen regeln das von selbst so. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh und finde das auch nochmal sehr berichtenswert und möchte das hier auch wirklich nochmal deutlich machen, dass wir mit den Startchancenprogrammen, weil das ja auch angesprochen wurde, es ändert sich nichts. Ich glaube, es ist viel zu langsam, es ist nicht systemisch genug, da bin ich voll dabei. Aber zu sagen, es ändert sich nichts, ist, glaube ich, auch falsch, weil das Startchancenprogramm, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, mit 2 Milliarden Euro zusammen mit Bund und Ländern jährlich, wo der Bund endlich auch investiert. Das sieht ja zum Beispiel auch ein Chancenbudget vor, unter anderem, in dem dann Schulleitungen, Schulen vor Ort auch tatsächlich über das Geld verfügen können. Das fördert aber vor allem auch systemisch zum Beispiel Schulsozialarbeit für Schulen im Brennpunkt. Also nicht Königsteiner Schlüssel, sondern ganz klar die Schulen, die es brauchen. Und das, finde ich, ist schon eine beachtliche Leistung, die glaube ich, ausbaufähig ist, aber die ein richtig guter erster Schritt ist. Und das will ich schon auch nochmal deutlich sagen, dass ich darauf auch stolz bin.
Ja, Frau Rosendahl, ich würde gerne den Ball
ganz
aufnehmen,
kurz Herr Malm, bitte, ja?
Weil wir tatsächlich in der ersten Riege jetzt dabei sind im Startchancenprogramm. Und ich finde, dass tatsächlich auch gerade so den aktuellen Stand der Dinge ganz gut widerspiegelt. Ich finde tatsächlich, da pflichte ich Ihnen bei, dass es ein großer Schritt in die richtige Richtung ist. Aber zum Thema Freiraum für die Schulen ist es wieder so, dass 2/3 der Maßnahmen quasi aus einem wissenschaftlich fundierten Kanon stammen müssen und 1/3 den Schulen eigenständig zur Verfügung gestellt wird. Wenn ich für meine Schule gucke, wir haben einen hohen Migrationsanteil. Wir werden von Firmen aus der Umgebung tatsächlich permanent durch Hausbesuche angefragt, ob wir denen Lehrlinge vermitteln können. Wir haben mit Sicherheit ganz andere Schwerpunkte, als das andere Schulen haben. Und ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass man vielleicht den Mut hat, diesen Schlüssel umzudrehen. 1/3 für feste Maßnahmen und 2/3 für uns zur Verfügung mit einer klaren Zielsetzung. Und das ist für mich auch der nächste Punkt. Die ganze Geschichte krankt, das haben wir als Schulleiter gelernt, zum Thema Projektmanagement, das krankt eigentlich an der falschen Zielsetzung. Unser Ziel kann nicht sein, die PISA-Studie quasi zu widerlegen, sondern unser Ziel muss, das haben ja einige von Ihnen auch eben anklingen lassen, den Kindern tatsächlich den Spaß an der Schule zu vermitteln und dass die Kinder nachher erfolgreich durchs Leben kommen. Das ist unser Ziel und nicht die PISA-Studie.
Frau Gockel, Sie wollten noch was sagen.
Ja, ich wollte noch ergänzen und für Sachsen noch mal eine Lanze brechen und herzlich einladen. Wir haben in den vergangenen Jahren die Entlastungen auch für die Lehrerinnen und Lehrer und auch die Schulleitung geschaffen, indem wir Verwaltungsassistenten eingeführt haben an den Schulen. Natürlich noch nicht flächendeckend, das ist ein Prozess. Und wir haben ebenfalls Sozialassistenten dazugestellt, um eben zu reagieren. Schwerpunktmäßig erstmal an den Oberschulen. Wir sind doch auf dem Weg, das an der ein oder anderen weiterführenden Schule wie einem Gymnasium oder auch einer Berufsschule mit dazu zu etablieren. Aber wir merken deutlich, dass diese Assistenzsysteme die Kolleginnen sehr entlasten und individuell auch auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingehen können. Und das ist echt ein gutes System.
Aus Frankfurt am Main ist uns Frau Pflug zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte schön.
Ja, ich war 40 Jahre Lehrerin an integrierten Gesamtschulen hier in Frankfurt, die ersten 8 Jahre an der Ernst-Reuter-Schule, die erste integrierte Gesamtschule in Deutschland. Und ich muss sagen, dass seit dieser Zeit schon immer wieder darüber diskutiert wird, wie Schule verändert werden könnte. Wir hatten einige Jahre einen guten Ansatz. Und der ist eigentlich heutzutage hinfällig. Wir haben ja solche Rückschritte gemacht. Außerdem ist das Problem auch nicht alleine die Schule, sondern auch der Kindergarten und die Kita. Man baut ein Haus auf einem Fundament. Und dieses Fundament bei uns in der Schule ist nicht vorhanden. Viele Eltern sind nicht in der Lage, ihre Kinder auf die Schule vorzubereiten. Die haben teilweise kein Interesse. Die Kinder werden am Fernseher bespaßt, beziehungsweise sind sie auch dazu nicht in der Lage. An der Schule, wo ich war, hatten wir 90 Nationalitäten hier in Frankfurt. Und in jeder Klasse ungefähr 60-70%, teilweise sogar mehr, an Kindern mit Migrationshintergrund, wo die Mütter auf jeden Fall kaum Deutsch oder gar kein Deutsch gesprochen haben. Das heißt, die Kinder konnten zu Hause überhaupt keine Hilfe bekommen. Weder als Kleinkind noch in der Schule. Und man kann nicht mit 10 Jahren oder 12 Jahren anfangen, durch irgendwelche Programme das aufzuholen, was die ersten 10, 12 Jahre eines Kindes versäumt wurde. Mhm. Ich habe mit meinen Kindern schon gesprochen, als die Babys waren. Das findet dort nicht statt.
Frau Flug, bleiben Sie bitte in der Leitung. Frau Rosenthal, ein wichtiger Punkt. Wie, das Bild fand ich schön, das Sie benutzt haben mit dem Fundament. Wie kann Bildung gelingen, wenn das Fundament nicht fest ist, das Frau Flug gerade beschrieben hat?
Also ich stimme Frau Flug da vollkommen zu, dass vor allem die Grundlagen ja in den ersten Jahren gelegt werden. Deswegen setzen wir uns als SPD zum Beispiel auch dafür ein, dass spätestens zum 2. Geburtstag eines Kindes jeder ein Angebot für einen Platz in der Kita bekommt. So, jetzt weiß ich genau, wenn Eltern gerade zuhören und das 25. Mal Notbetreuung in diesem Monat schon gelaufen ist, dass man da wahrscheinlich denkt, ja, schöne Forderung, aber es muss natürlich auch umgesetzt werden. Und von daher ist sozusagen das, was wir investieren müssen jetzt mit dem Ausbau auch der Kita und so weiter, was ja auch schon viel angelaufen ist, das ist natürlich der allererste Baustein, dass wir die Qualität auch sichern. Und dafür glaube ich schon, dass wir auch nochmal darauf gucken müssen, wie ist denn das eigentlich in den verschiedenen Bundesländern geregelt und welche Qualitätsstandards muss es eigentlich auch geben, die bundeseinheitlich festgelegt sind. Das gilt für Kita, das gilt aber natürlich auch für Schulen. Und ich glaube, dass wir da, und das war ja auch ein Punkt eines Hörers, dass wir da mit Blick auf den Föderalismus zu einem neuen Miteinander kommen müssen, was eben nicht sagt, bei uns läuft super und bei den anderen nicht, sondern es muss überall einen Standard geben, der dann auch eingehalten wird. Mhm. Und da will noch wirklich viel zu tun. Aber ich glaube, dass wir da zu einer anderen Zusammenarbeit auch kommen müssen.
Wir hören jetzt, dass das seit 12 Jahren beschreiben wir eigentlich immer Missstände von PISA-Studie zu PISA-Studie. Wann wird es besser, Frau Rosenthal? Ist das absehbar, dass wirklich jetzt auch mal die entscheidenden Weichen stellen? Wir haben ja viele benannt jetzt schon in dieser Sendung, dass die auch getroffen werden.
Naja, es ist ja nicht so, als wäre nichts passiert, ne? Also wenn wir den Digitalpakt uns angucken, das ist eine Investition, wo ja auch der Bund zum Beispiel mit unterstützt. Beim OGS-Ausbau sind wir mit 3 Milliarden auch mit dabei. Das Startchancenprogramm wurde angesprochen. Auch das Kita-Qualitätsgesetz, was jetzt kommen soll, ist ein guter erster Schritt. Die Kindergrundsicherung, auch wenn es da immer noch in der Ampel hakt, was dann dieses konkrete Gesetz angeht, ist ja eine Sache, die kommen wird und kommen muss. Das hat auch mit verfestigter Kinderarmut zu tun, die wir damit bekämpfen wollen. Also da sind schon viele Punkte, glaube ich, wo man sagen kann, das geht in die richtige Richtung. Die Frage ist aber, und da bin ich wieder bei der Zusammenarbeit und dem Punkt, ob wir uns eigentlich damit zufrieden geben, dass es 16 verschiedene Systeme gibt und außer an der KMK, wo man mal so ein paar Gespräche führt, dann eigentlich keine verbindlichen Standards herrschen.
KMK, ganz kurz, ist die Konferenz der Kultusministerinnen und Minister, ne?
Ja. Ja, genau. Entschuldigung, genau. Und wenn man da deutlich macht, dass es einen gemeinsamen Standard gibt, der auch wirklich verankert ist, der verbindlich ist. Es wurden gerade zum Beispiel die Verwaltungsassistenten angesprochen. Das finde ich total gut und total richtig, aber ist natürlich dann auch wieder eine sehr bundeslandspezifische Frage, ob das Geld dafür in die Hand genommen wird und da auch investiert wird. Die Frage, kommt eigentlich eine Deutschstunde dazu oder nicht, das ist auch bundeslandspezifisch total unterschiedlich. In Hamburg zum Beispiel hat sich da in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. In NRW an einigen Stellen überhaupt nichts. Also da muss man halt sagen, man braucht
Standards und dann muss man sich auch darüber im Klaren werden, welche Aufgaben hat eigentlich Schule. Und zu sagen, junge Menschen sind irgendwie schuld, weil die zu viel am Handy sind, glaube ich, ist bisschen zu kurz gegriffen, sondern die haben eine veränderte Welt. Das wurde ja auch gerade schon angesprochen. Und in dieser veränderten Welt braucht man zum Teil alte Kompetenzen, wie zum Beispiel Lesen, sehr wichtig. Aber man braucht halt auch neue, wo ja auch Schülerinnen und Schüler schon viel mitbringen. Also so ein Negativblick auf Schülerinnen und Schüler halte ich auch für falsch, sondern wir müssen von den Kindern und jungen Menschen aus denken und dann gucken, wie muss Schule strukturiert sein. Und das muss bundesweit dazu führen, dass alle die gleichen Chancen und die gleichen Möglichkeiten bekommen. Da sind wir weit von weg.
Frau Pflug in Frankfurt am Main, haben Sie den Eindruck, dass die Politik die wesentlichen Probleme zumindest erkannt hat?
Nein. In unserer Gesellschaft, wo die Mütter zum größten Teil mitarbeiten gehen sollen und auch wollen, weil sie ja gut ausgebildet sind, gehört eine Ganztagsschule hin, wo das Kind wirklich rundum betreut wird, wo auch nachmittags die Hausaufgaben unter qualitativ guter Betreuung gemacht wird. Das kostet natürlich viel Geld, aber ich sage es nochmal, die Kinder sind unsere Zukunft und sonst nichts. Und wenn wir das jetzt verbaseln und mit so einer Flickschusterei da betreiben, dann werden wir nie dahin kommen. Wir hatten mal hier in Hessen ein Programm, da haben die Hauptschüler 100 Euro die Woche bekommen, wenn sie regelmäßig in die Schule gekommen sind. Da greift man sich doch an den Kopf. Außerdem die Lehrer, die wir in den letzten Jahren an die Schule bekommen haben, das waren größtenteils keine ausgebildeten Lehrer. Das waren zum Beispiel Ingenieure mit psychischen Problemen von der Post. Da können Sie sich vorstellen, wie der Unterricht ausgesehen hat.
Über Lehrerausbildung sprechen wir nachher noch. Jetzt wollte dazu gerade Herr Mann. Bitte schön.
Das geht nicht um die Lehrerausbildung alleine,
sondern auch die Quereinsteiger.
Es geht darum, wie man glaubt, Schule verwalten zu können. Ja, das geht so nicht.
Mhm. Herr Mann, fühlen Sie sich verwaltet?
Ja, tatsächlich, ich fühle mich verwaltet und ich fühle mich auch mit Verwaltung intern völlig überlastet. Und vor allen Dingen bemängele ich, dass immer alles von oben runter gedacht wird. Das heißt, wir sprechen wieder über Standards, wir sprechen über Programme. Die wirklich wissen, was nötig ist, die sitzen in der Schule. Wir haben alle drei den praktischen schulischen Hintergrund. Und ich glaube, wenn man uns tatsächlich an der Basis mal konkret fragen würde und den Handlungsspielraum auch finanziell und arbeitsentlastungstechnisch geben würde, das zu machen, was wir für unseren Standort, und das ist durchaus unterschiedlich, für richtig halten, dann kämen wir vielleicht tatsächlich aus dieser Misere raus. Dazu gehört Mut, dazu gehört die Bereitschaft, uns auch als Schulleitungen zum Beispiel zu vertrauen. Und ich glaube, da kann ich für den Großteil meiner Kollegen sprechen, wir machen diesen Job nicht, weil wir ein hohes Beamtengehalt kassieren wollen, sondern weil uns die Kinder am Herzen liegen und wir wüssten für unsere Schule sehr genau, was es braucht.
Frau Gockel, geht ein bisschen in die Richtung dessen, was Sie eben gesagt haben. Und ich möchte nochmal den OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher zitieren, der sagt, Beispiel Dänemark zum Beispiel, Lehrkräfte haben viel mehr Gestaltungsraum. Sie sind eher Coach oder Mentor oder Sozialarbeiter. Und er sagt, das Wichtigste ist die Qualität der Beziehungen zwischen Lehrkräften und Kindern. Entspricht das dem, was Sie versucht haben, als Schulleiterin in Ihrer Schule durchzusetzen? Frau Gockel?
In die Frage an.
Ach so,
ja,
okay.
Also, die Verbindung war kurz abgebrochen. Ja, also dieses Mentoring-Programm, beziehungsweise die Verbindung zum Schüler zu halten, finde ich im Vergleich zum Klassenlehrer deutlich intensiver. Ich habe in meiner beruflichen Erfahrung eben im Internat St. Afra, wo es ja um die Hochbegabtenförderung ging, genau dieses erlebt, dass wir keine Klassenlehrer in diesem klassischen Sinne hatten, sondern Mentoren. Gruppen und da waren jüngere und ältere Schüler einem Lehrer zugeordnet und dann konnte man also differenziert auf die einzelnen Lernstandsherausforderungen eingehen. Man konnte auch Paten finden aus der Schülerschaft, aus dieser Gruppe, die dann unterstützen konnten. Und ich bin ganz bei Ihnen und auch bei diesem dänischen Ansatz. Nichts ist mehr wert an Qualität und Motivation als die Lehrer-Schüler-Beziehung. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das sehen wir ja auch in der Erfahrung, wenn wir Kinder und Jugendliche haben, die mit einem Lehrer nicht zurechtkommen, dann ist da auch keine Motivation da. Und wir können das auch nicht wegdiskutieren. Ein kleiner Schulanfänger, der lernt am Anfang mit Begeisterung für den Lehrer. Und wenn das Empathische nicht stimmt, dann geht da auch Lust vorbei. Und ich bin zutiefst überzeugt, das sehen wir auch in unseren eigenen Lernprozessen, wenn wir einen empathischen und uns begeisternden Referenten in der Fortbildung finden, dann sind wir auch zugeneigter. Und ich glaube, das ist beim lebenslangen Lernen genau so, dass wir also diese empathische Beziehung zum Lehrenden durchaus lernförderlich brauchen. Und insofern ist das Mentoring-Programm ein ganz tolles System.
Empathie, Fantasie haben wir jetzt darüber gesprochen. Frau Rosenthal, wie kann man die Lehrerinnen und Lehrer entlasten, sodass sie wieder mehr Lehrerinnen und Lehrer sein dürfen?
Das habe ich ja gerade schon angesprochen. Das ist das Thema der multiprofessionellen Teams. Das heißt eben, dass es mehrere Professionen gibt, die auch auf unterschiedlicher Ebene zusammenarbeiten. Also Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen. Natürlich auch die Entlastung, was Verwaltungsaufgaben angeht und die Konzentration des Lehrers, der Lehrerin auf den Unterricht und dann eben die Weiterentwicklung hin zu Zeiten, in denen ich auch Coach sein kann. Das ist das, was, glaube ich, auch viele sich wünschen, auf jeden Fall der Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe.
Fritz Hotzenbitz hat uns geschrieben, es sollte zumindest auch einmal angesprochen werden, dass die Schulen heute mit den Folgen einer gescheiterten Migrationspolitik konfrontiert sind. Durch die stark angestiegene Zuwanderung. Es sollte zumindest auch einmal angesprochen werden, dass die Schulen heute mit diesen Folgen konfrontiert sind. Wie kann ein Unterricht stattfinden, wenn Kinder teilweise nicht in der Lage sind, auf Deutsch dem Unterricht zu folgen, beziehungsweise die Eltern bildungsfernen Schichten angehören? Dazu hat Petra Altenhöfel angemerkt, ich bin pensionierte Förderschullehrerin und kann nur sagen, dass alle eingangs genannten Kritikpunkte bzw. Erklärungsversuche am Bildungssystem leider stimmen. Lehrerinnen und Lehrer sind überfordert und reduzieren ihren Unterricht auf Arbeitsblätter und Unterrichtswerke, die zum Teil völlig am Leben vorbeigehen. Vom Kind ausgehen war die Prämisse aller Förderschullehrerinnen und Lehrer. Das wird in der Schule nicht umgesetzt. Migrantenkinder könnten viele gute Beiträge im Unterricht einbringen, wenn man daran Interesse hätte. Stattdessen werden sie nur als Hindernis gesehen, den Unterricht im Gleichschritt durchzuziehen. Andreas Malm, welche Folgen hat die Migrationspolitik der vergangenen Jahrzehnte vor allen Dingen erstmal für die Schulen?
Also ich muss sagen, dass die Kölner Hauptschulen seit über 40 Jahren in sogenannten Vorbereitungsklassen Schüler aus Zuwandererfamilien mitversorgen, die in die eigenen Systeme integrieren und später in den Klassen mitunterrichten. Und tatsächlich, bis auf eine kurze Belastungsspitze in 2015, haben wir über die ganze Zeitraum hinweg kaum gemerkt, dass uns das nennenswert zusätzlich belastet. Natürlich stimmt es, wenn quantitativ mehr Kinder sind, die in der deutschen Sprache nicht so firm sind, wie das einheimische Kinder sind, dann hat das natürlich auch Konsequenzen für den Lernfortschritt, solange man eben in der Klasse im Gleichschritt vorwärts marschiert. Wenn man das aber nicht tut und tatsächlich eben diese Kinder als Chance begreift und tatsächlich auch vielleicht die Indikatoren, die dabei zutage treten, einmal ernst nimmt, dann merkt man nämlich, dass die Schwierigkeiten, die auftauchen beim Spracherwerb von zugewanderten Familien, die gleichen sind wie die von sogenannten bildungsfernen Familien, die schon seit Jahren hier leben. Da ist eigentlich gar kein Unterschied. Und wir machen immer den Fehler und schimpfen darauf, anstatt die Ohren und die Augen aufzumachen und zu gucken, okay, welche Mängel treten denn da zutage und wie können wir die Mängel beseitigen? Wir fokussieren uns dann darauf, den schwarzen Peter in einzelne Bevölkerungsgruppen zuzuschieben. Und das ist für meinen Geschmack der falsche Ansatz. Mhm.
Frau Gockel, wie gelingt das in Sachsen, diese Integration auch in Fällen, wo die Deutschkenntnisse vielleicht noch nicht so ausgebildet sind? Hallo, Frau Gockel? Okay, hören wir jetzt gerade nicht. Frau Rosenthal, das, was Herr Malm gerade gesagt hat, können Sie zustimmen?
Ich finde das genau richtig. Ich meine, Sie, Herr Malm, sind ja derjenige, der die Praxiserfahrung auch noch viel ausgeprägter hat als ich jetzt. Aber wenn man sich da auch die Indikatoren anguckt und die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, dann muss man klar sagen, dass eben auch der ganze sozioökonomische Hintergrund, der ja dann auch bei Menschen mit Migrationshintergrund ganz oft
in besonderer Weise oder in höherer Prozentzahl tatsächlich auch schwierig ist, also die finanziellen Ressourcen einfach nicht so da sind an vielen Stellen, dass das eben auch eine Überschneidung an dieser Stelle gibt und dass man sich das dann angucken muss. Deswegen nochmal, für mich ist klar, die Kindergrundsicherung als wirkliche Grundsicherung für Kinder, die entgegenwirkt dieser verfestigten Kinderarmut, muss kommen und dafür werden wir als SPD auch hart streiten, dass das in dieser Legislatur noch gelingt. Ich glaube, das hat dann auch ganz viel mit Glaubwürdigkeit diesen Kindern und jungen Menschen gegenüber zu tun. Mhm. Es ist aber natürlich auch so, dass man diese ganze Frage Spracherwerb und auch der Punkt, wie kumuliert das eigentlich in unseren Städten und unseren Orten sozusagen, an denen Menschen leben. Dann weiß ich nicht, Herr Malm, wie Sie das jetzt für Chorweiler beurteilen würden. Ich kann das für Bonn sagen. Wir haben in Bonn auf jeden Fall auch Stadtteile, in denen eben bestimmte Problemlagen sich versammeln. Und zwar nicht, weil die Menschen irgendwie sagen, ich hab irgendwie Lust, gerade da hinzuziehen, sondern weil das die Orte sind, an denen man sich die Miete gerade noch leisten kann, wenn überhaupt. Und deshalb hat man dann natürlich genau diese Schwerpunktschulen, die an vielen Stellen auch überfordert sind und wo natürlich auch die Lehrerinnen und Lehrer überfordert sind. Aber will man das dann denen wirklich vorwerfen,
dann
geht es dann nicht darum, da entgegenzuwirken.
Ein Beispiel nennen. Songül Aslan ist Sozialarbeiterin an der Röntgen-Sekundarschule in Berlin-Neukölln. Die meisten der 430 Schülerinnen und Schüler verfügen um einen Migrationshintergrund und sie hat jetzt am Wochenende in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung berichtet, dass die Kinder aus den Zuwandererfamilien heute genauso wenig zur Selbstständigkeit erzogen würden wie zu Zeiten der ersten Einwanderergeneration. Sie sagt, der Druck der Gemeinschaft, der Community oder der Parallelgesellschaft sei zu groß. Wie ist diese ernüchternde Bilanz, Frau Rosenthal, zu erklären?
Also ich kann jetzt nicht dazu sagen, ob ich das als Hauptursache betrachten würde, dass es sozusagen einen Druck gibt, sich da nicht irgendwie aufzuraffen, einzubringen. Ich kann da nur von den Erfahrungen ausgehen, die ich gemacht habe und natürlich mit Blick auf die Statistiken sehen, dass eben das, was Herr Malm sagt, an vielen Stellen die Ursache ist, nämlich die Frage, wie viele finanziellen Ressourcen, wie viel Bildungsnähe ist im Elternhaus da. Ich habe ganz viele Menschen mit oder auch junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte kennengelernt, die Verantwortung für ihre Geschwister übernommen haben, die nebenbei noch arbeiten gehen mussten und so weiter und so weiter. Ja. Und die dann natürlich noch Schwierigkeiten hatten mit der deutschen Sprache, aber natürlich vielleicht noch zwei weitere Sprachen gesprochen haben. So, und wenn es uns nicht gelingt, diese tollen jungen Menschen, die ich getroffen habe, so zu fördern, dass sie alles aus sich machen können. Und ich kann sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht gelungen ist, gerade weil die Schulen so überfordert sind in bestimmten Stadtteilen, was weder die Schuld der Schulen noch die der Stadtteile noch die der Menschen, die dort leben, ist, sondern die Frage, wie man sie ausstattet, dann, glaube ich, heben wir auch die Potenziale nicht, die wir ja dringend brauchen. Es wird ja in dieser Zuwanderungsdebatte immer so getan, als hätten wir eine Wahl. Ich kann nur sagen, mit Blick auf den Fachkräftemangel und die alternde Gesellschaft, in der wir leben, brauchen wir Menschen, die zuwandern. Und wenn wir es nicht hinkriegen, die in das Schulsystem so zu integrieren, dass sie wirklich die auch Potenziale für die Wirtschaft entfalten können, mit Spaß, mit Motivation, mit Förderung, dann braucht man sich zu wundern, wenn irgendwann das Licht ausgemacht
wird.
Also von
daher sowohl Frau Aslan, die Sozialarbeiterin in Berlin, als auch, das haben wir jetzt bei Hörern oder bei Zuschriften auch gehört, einige sagen, man muss eben auch die Eltern viel stärker in die Pflicht nehmen. Und Frau Aslan bringt es auf den Punkt, wer nicht zum Elternabend erscheint, kriegt Abzüge beim Kindergeld in Zukunft. Herr Malm, wünschten Sie sich ein bisschen mehr Disziplin und Härte da auch in dieser Hinsicht?
Genau, aber vor allen Dingen erstmal, dass diese Erwartung, also das ist erstmal ganz klar, Schule kann alleine diese Probleme nicht lösen. Das ist der Unterschied auch zu früher. Früher fand tatsächlich auch zu Hause durch Gesellschaft, durch Eltern mehr zusätzliche Arbeit statt, die heute aus verschiedensten Gründen nicht mehr stattfindet. Und wenn man von den Eltern erwartet, dass sie sich an dieser Arbeit beteiligen, dann muss man das auch klar artikulieren. Das kann heißen, dass man zum Beispiel auch explizit sagt, okay, sie melden ihr Kind bei uns an der Schule an, sie kommen aus einem anderen Land, hier finden auch parallel Deutschkurse statt. Mhm. Nur diesen Mumm muss man dann auch haben, das zu sagen. Und man muss natürlich auch die entsprechenden Angebote schaffen, damit die Eltern dann auch in die Lage versetzt werden, diesen Forderungen nachzukommen. kommen. Und wir können auf Eltern schimpfen, aber wir müssen denen auch eine Infrastruktur an die Hand geben, sodass wir sie befähigen, diese zusätzlichen Aufgaben wahrzunehmen.
Stichwort Befähigung. Die Organisation Kreidestaub e.V. ist eine studentische Initiative zur Verbesserung der Lehrkräfteausbildung. Auf der Internetseite steht, seit 2013 vernetzen wir junge Menschen, die den Anspruch haben, gute Schule zu machen. Gemeinsam thematisieren wir, was im Studium fehlt. Ein Mitglied von Kreidestaub ist jetzt am Telefon. Einen schönen guten Morgen, Thorsten Fabach.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Was fehlt im Studium?
Ja, das Studium kann natürlich jetzt nicht so einfach verallgemeinern. Die Lernensausbildung ist mindestens so vielfältig wie der Bildungsföderalismus. Aber vor allen Dingen an den universitären Hochschulen, also dort, wo die Lernensausbildung vor allen Dingen fürs Gymnasium stattfindet, merkt man, dass einfach die Fachbereiche, also die Unterrichtsfächer, eine viel höhere Gewichtung haben als jetzt die Bildungswissenschaften oder die Erziehungswissenschaft. Also das ist zum Teil gerade mal 10% des Curriculums. Zum Teil besitzt es nicht mal einen richtigen eigenen Fachbereich, sodass man dann aus Psychologie, aus den Sozialwissenschaften Dozierende hinzuholt. Und das endet dann auch beispielsweise, das anekdotisch jetzt, das Sprachtraining als bildungswissenschaftliches Seminar angeboten wird, einfach um das Curriculum voll zu bekommen. Sprachtraining, keine Frage, ist auf jeden Fall wichtig als zukünftige Lehrkraft, sich auch gut akkordieren zu können. Aber das bringt einfach eine Gewichtung, die eben nicht die Bildungswissenschaften in den Fokus nimmt, wo die nachher Lehrkräften einfach auch Kompetenzen fehlen, um Schulentwicklung voranzutreiben und ihnen auch sich professionell in der Schule zu verhalten. Wir hatten ja auch vorhin schon das Thema, dass es regelmäßige Fortbildungen braucht und sowas. Das sind alles Kompetenzen, die im Studium ausgebildet werden, um sich selber reflektieren zu können.
Herr Fabach, was lernen Sie mal konkret gefragt in Ihrem Studium für den Umgang mit zum Beispiel verhaltensauffälligen Kindern?
Das wird gar nicht angesprochen. Das fehlt natürlich auch in der Hinsicht, dass eine Universität diese Vielfalt an solchen Situationen gar nicht darstellen kann. Also auch da sehen wir eher die Verantwortung im Referendariat, wo diese Situation dann auch wirklich passiert. Und da braucht es dann eben Referendariat als nächste Phase Lernensausbildung, eine enge Betreuung, dass eben auch Personen zur Verfügung stehen, mit denen man dann sich austauschen kann, die viel Erfahrung mitbringen, um dann eben solche Situationen auch reflektiert behandeln zu können. Im Studium selber kann gar nicht dazu die Situation gegeben sein. Mhm.
Herr Fabach, bleiben Sie bitte in der Leitung. Frau Gockel, Frage an Sie. Wie kann das sein, dass angehende Lehrerinnen und Lehrer während ihres Studiums überhaupt gar nichts lernen für den Umgang im Klassenzimmer hinterher, wenn schwierige Kinder da sind, wenn aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse Unterricht nur schwer gestaltbar ist und so weiter, müsste das nicht mit zu den Kernkompetenzen der Ausbildung gehören?
Da gebe ich Ihnen völlig recht. Wenn wir uns die Vorlesungen und Lehrprogramme an den Universitäten anschauen für die Lehrerausbildung, dann sehen wir natürlich ein sehr stark geprägtes Ausbildungskonzept hinsichtlich der Fachrichtungen der einzelnen Fächer. Didaktik, Psychologie, Pädagogik ist eher reduziert, zumindest bei den weiterführenden Schulen. Ich denke, das ist ein großer Entwicklungsbedarf, den wir in den Blick nehmen müssen an den Hochschulen. Allerdings denke ich auch, sollten wir, bevor wir dieses Lehramtsstudium beginnen, stärker in den Blick nehmen, dass wir längere Praktika einbinden für die Studenten bzw. für die Abiturienten, bevor die Entscheidung getroffen wird. Denn es ist was anderes, im Klassenzimmer als Schüler zu sitzen und dann auf der anderen Seite als Lehrer zu stehen. Und ich meine, und habe das auch viel in den Gesprächen mit den jungen Referendaren gehört, dass sie Dinge einfach nur zu Ende gebracht haben, weil man eben die Ausbildung zu Ende bringen muss und man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht den Mut hatte, das Studium abzubrechen. Und ich glaube, man ist sicherer in der Berufswahl, wenn man vor dem Lehramtsstudium bestimmte Praktika an der Schule auch absolvieren würde. Und ich glaube, es gibt dann im Ganztagesbereich auch eine ganze Menge, wo man sich da auch ausprobieren kann, begleitend als Klassenlehrer. In den Pausenaufsichten kann man durchaus junge Menschen mit einbinden, ähnlich wie bei einem freiwilligen sozialen Jahr. Mhm.
Herr Fabach, einverstanden? Also viel früher die Leute in die Schule schicken?
Also ich habe da, glaube ich, Frau Gockel auch gerade so verstanden, dass es darum geht, vor allen Dingen vorher ein Praktikum zu machen, um sich seine Berufswahl bewusst zu werden. Das würde ich auf jeden Fall so unterstützen. Jedoch mehr Praxiseinbindung im Studium, nicht einfach durch, dass man in die Schule geht und dort zusätzlich unterrichtet, weil das macht keine professionelle Ausbildung. Es bräuchte eben auch immer die Reflexion und die Verbindung mit eben auch einer wissenschaftlichen Perspektive. Und das ist auch das, was wir bei Gerade Staub eben machen wollen. Wenn ich hier ein kurzes Beispiel bringen darf, bitte, was wir machen. Ein Konzept von uns ist die Lernreise, wo sich die Studierenden im Seminar über Semester hinweg mit Schulentwicklungskonzepten, mit verschiedenen pädagogischen Ansätzen auseinandersetzen und dann gemeinsam eine zweiwöchige Reise planen, wo sie durch Deutschland oder auch über die Grenzen hinaus dann 2 Wochen lang sich Schulen anschauen, die etwas anders machen oder die Schulentwicklung sehr stark vorantreiben, um dann eben auch zu erleben, wie das, was sie theoretisch besprochen haben, auch in der Praxis funktionieren kann und diese Erfahrung nachher auch in ihr Berufsleben mitbringen können und sagen, hey, es geht auch anders. Wir können auch anders arbeiten, wir können Schulentwicklung vorantreiben. Ich habe schon mal erlebt, dass das nicht nur theoretisch funktioniert. Mhm.
Frau Rosenthal, viel mehr während der Ausbildung schon auf den Alltag schauen, die Schulentwicklungsreise jetzt mal als Beispiel genannt. Ist das der richtige Ansatz?
Also ich finde schon. Ich glaube allerdings, wenn es darum geht, wie gewinnen wir eigentlich die Fachkräfte, die wir brauchen, dann ist es schon alarmierend, wenn man sieht, dass ja die Hälfte der Lehramtsstudierenden, die das sozusagen anfangen, damit wieder aufhören und wir können uns genau das eigentlich gar nicht leisten. Das heißt, natürlich braucht es eine Transparenz darüber, worauf man sich einlässt. Und sicherlich, ich habe das Referendariat ja auch gemacht, kann man das auf jeden Fall auch reformieren und muss da auch viele Dinge angehen. Aber wir müssen, glaube ich, schon dafür sorgen, dass der Lehramtsberuf so attraktiv ist, dass überhaupt viele junge Menschen sagen, ja, das will ich machen. Also der Aspekt ist mir schon nochmal wichtig. Und dann finde ich diese Reise eine absolut gute Idee, weil es da ja nicht nur darum geht, einfach Unterricht zu machen. Also in Nordrhein-Westfalen beispielsweise haben wir schon das Praxissemester, das habe ich auch absolviert. Wir haben viele Praktika, die man schon während des Studiums macht. Aber es ist eben darauf ausgelegt, dass man sich schon mal in ersten Unterrichtserfahrungen übt. Das ist gut und richtig so, aber am Ende ist gerade die Frage Schulentwicklung, was kann ich eigentlich mit richtigen Konzepten vor Ort tatsächlich bewegen, welche gibt es überhaupt, das war auch kein Teil meiner Ausbildung, weder des Referendariats im größeren Umfang noch des Studiums und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit ich auch Lust habe, den Arbeitsraum, in dem ich später aktiv bin, mitzugestalten und auch vielleicht mal zu sagen, hey, lasst uns das und das doch einfach mal anders machen. Ich habe das schon während meines Studiums kennengelernt. Ich glaube, das ist schon der richtige Ansatz, wenn man dafür dann auch die Ressourcen und die Arbeitskapazitäten hat.
Ja, ich würde insofern das gerne noch ergänzen. Also neben dem Praxissemester haben wir noch das Eignungs- und Orientierungspraktikum. Nochmal 5 Wochen, wo die Kollegen in der Praxis sind. Und ich erlebe tatsächlich, wenn ich an meine eigene Personalentwicklung denke, dass der Großteil meines Kollegiums genauso angefangen hat. Die haben bei uns Eignungs- und Orientierungspraktikum absolviert, wollten zum Praxissemester wiederkommen und anschließend auch die Lehramtsanwärterzeit bei uns verbringen. Und das sind die Leute, die dann ins System kommen. Die wissen, auf was sie sich einlassen. Was die Universität angeht, muss man ganz klipp und klar sagen, ich habe es am eigenen Leib erlebt. Ich habe ursprünglich Primarstufe studiert und habe mich mit Kettenbrüchen beschäftigt, statt mich mit dem Thema Lesen und Vermitteln zu beschäftigen. Das ganze System, angefangen vom Numerus Clausus, gegen den ich selber noch im Sitzstreik Anfang der 90er versucht habe, was zu unternehmen, bis hin zum Thema Klausuren, in denen einfach quantitativ reduziert wird und dann bleiben am Ende Leute übrig, die gute Klausuren schreiben, die vielleicht gute wissenschaftliche Arbeiten schreiben und einen ordentlichen Abi-Durchschnitt haben. Ob das diejenigen sind, die sich gut in Leute reinversetzen können, die mit dem Thema Bildung Schwierigkeiten haben, da kann man ein Fragezeichen hintermachen. Ich würde es jetzt nicht pauschal beantworten wollen, aber Numerus Clausus ist eine reine Mangelverwaltung und der gehört abgeschafft.
Aus Nürnberg ist uns Frau Hoffmann zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte schön.
An alle in die Runde. Ich bin inzwischen 77 Jahre alt. Ich habe Ihre Sendung sehr aufmerksam verfolgt. Ich war in meinem früheren Leben Realschullehrerin für Fremdsprachen und Musik. Und was ich nicht gelernt habe in meiner Ausbildung, das ist unter anderem der Umgang in Elterngesprächen. Also das mussten wir uns immer selber überlegen und was einfallen lassen, was wir den Eltern gesagt haben.
Wäre viel wichtiger, Herr Fahrbach von Kreidestaub, was lernen Sie im Studium oder in der Ausbildung über den Umgang mit den Eltern? Wir haben das im Laufe dieser Sendung ja gelernt, dass das ein ganz zentraler Punkt ist.
Ja, mit den Eltern, das meinte ich ja, habe ich mich versprochen.
Nee, deshalb wollte ich die Frage jetzt an Herrn Fahrbach weitergeben.
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wo eben Sachen sind, die weder im Studium noch für viele, die wahrscheinlich Lehramt anstreben, im Blick ist. Das, was natürlich auch dazu gehört, nachher zum der Arbeit in der Schule. Und deswegen solche Themen auch mit in die Universität bringen und da eben auch beleuchtend schon mit Expertinnen und Experten, die eben wissen, wie Beratung funktioniert, eben sowas zu üben und eben auch verschiedene Ansätze dort kennenzulernen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, der sicherlich an einigen Universitäten gut umgesetzt wird, aber auf jeden Fall nicht flächendeckend im Curriculum verankert ist. Aber das sehr wünschenswert wäre, wenn sowas eben auch mit drin wäre.
Frau Gockel, wir sind ja bei der Diskussion gute Lehrer, schlechte Lehrer, gute Ausbildung, schlechte Ausbildung. Welche Erfahrungen haben Sie als Schulleiterin gemacht, wenn Sie erkannt haben, dass eine Lehrkraft vielleicht nicht geeignet ist?
Ja, man ist natürlich in der guten Personalführung, muss man die Gespräche halt mit den Kollegen führen. Ich würde aber erstmal vorausschicken, dass wir sehr, sehr viele sehr gute und engagierte Lehrerinnen und Lehrer haben. Und manchmal ist es einfach auch nur der Standort, wo der Lehrer tätig ist. Also ich habe es erlebt in meiner beruflichen Praxis, dass an meiner Schule mit meinem Konzept, wie wir sie konzipiert haben, es Lehrerinnen und Lehrer gab, die zugeordnet worden sind nach dem Referendariat, aber eben dieses konzeptionelle Profil nicht ausführen konnten oder ausfüllen wollten oder Interessenlagen anders sind. Und wir haben gemeinsam geschaut und Schulen gefunden, wo auch sie glücklich geworden sind. Und solche Dinge gelingen, aber da muss man eben ständig und sehr eng an den Kolleginnen und Kollegen dran sein, im Gespräch bleiben und natürlich auch eine Diskussionskultur haben in der Personalführung, dass Vertrauen einfach auch geschaffen wird, dass es nicht immer der Pessimismus ist und dass es immer die Kritik ist, sondern dass man den Ort sucht und Möglichkeiten auch zur Weiterentwicklung bringt. Das habe ich ebenfalls getan, dass man verschiedene Fortbildungsangebote unterbreitet, dann nochmal auch Mentoren innerhalb der eigenen Lehrerschaft an die Seite stellt, um einfach Entwicklungspotenziale zu sehen. Und das ist weitestgehend gelungen. Natürlich gibt es auch Lehrer, die vielleicht für diesen Beruf auch nicht geeignet sind, aber auch da, denke ich, muss man offen und ehrlich ansprechen und die Kollegen fragen, ob sie glücklich sind in ihrem Beruf. Und auch da habe ich es erlebt, dass zwei junge Lehrer sind mir da direkt vor Augen, gesagt haben, nein, ich habe das zwar gemacht, ich habe das alles sensationell abgeschlossen mit Einsen und Zweien, die ganzen Prüfungen, das erste und zweite Staatsexamen, und trotzdem bin ich nicht glücklich an dieser Stelle und sind aus dem Beruf ausgestiegen.
Herr Fahrbach, wünschten Sie sich, dass auch darauf im Studium noch mal stärker der Schwerpunkt gelegt würde, dass man eben auch Leuten sagen kann, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr erkennt, dass das vielleicht nicht euer Weg ist.
Ja, absolut. Also da wäre auch eben die Frage, wie kann man auch einen Wechsel ermöglichen, weil bisher ja bereits schon ab dem Bachelor oder zum Teil sogar im Staatsexamen einfach vorgelegt ist, dass man nachher den Lehrberuf anstrebt. Und wenn da eben gerade kein Wechsel möglich ist, dann ziehen halt viele Personen es bis ins Referendariat durch. Und auch hier bräuchte es eben auch neben einem anderen System vielleicht, wie beispielsweise, dass man das Lehramtsstudium erst mit dem Master beginnt und im Bachelor vielleicht ein reines Fach studieren könnte, aber dafür im Master halt viel konzentrierter, sich auf die Schule konzentriert, wäre auch eben die Möglichkeit, dass man mehr Austausch, mehr Beratungsstellen schafft, sodass man, wenn man nach dem Praktikum, nicht nur im Praktikum mal für sich selber erlebt hat, wie ist es für mich, von der Schule zu stehen oder von der Schulklasse zu stehen, sondern eben dann auch mal im Gespräch vertiefend mal reingeht, wie habe ich mich wirklich gefühlt? Das ist wirklich, was ich für mich in der Zukunft vorstellen kann. Solche Angebote bräuchte es auch noch mal verstärkt.
2 Minuten haben wir noch und für die Schlussrunde habe ich mir folgende Frage ausgedacht. Wir kennen ja die berühmten Bildungs- oder Lehrer- oder Schulfilme. Ich nenne jetzt ein paar Titel. Feuerzangenbowle, Club der toten Dichter, Fuck you Goethe oder neulich rausgekommen der mexikanische Film Radikal, eine Klasse für sich. Da geht es um einen Lehrer, der Talente in einem mexikanischen Elendsviertel weckt, nach einem wahren Vorbild. Frau Rosenthal, wohin sollte sich Schule entwickeln?
Ich kenne jetzt zugegeben nicht alle diese Filme, deswegen fällt es mir schwer, einen davon auszuwählen. Ich persönlich glaube, dass wir ein Ort werden müssen, in dem
vor allem bestimmte Personen zusammenkommen, also auch Aktive von außerhalb der Gesellschaft, von außerhalb der Schule, aus der Gesellschaft. Wir brauchen einen Ort, der Neugier weckt und der vor allem Raum für junge Menschen lässt, sich zu entwickeln und auch die Kompetenzen mit einzubringen. Und da ist noch viel zu tun.
Frau Gockel.
Da mir die Schüler-Lehrer-Beziehung immer sehr, sehr wichtig ist, finde ich sie beim Club der Toten Dichter sehr intensiv und für mich am ansprechendsten.
Klares Votum.
Den Filmen, die Sie genannt haben.
Herr Mann.
Ich würde noch einen Film ergänzen, School of Rock, wegen der Begeisterung der Schüler.
Herr Faber.
Auch Club der Toten Dichter, weil er schön aufzeigt, dass, wie es eben nicht sein sollte, wie motivierte Lehrkräfte das System eingeschränkt werden.
Super. Dank allen Hörerinnen und Hörern und unseren Gästen, zuletzt Thorsten Fahrbach, dann den Bildungspolitikerinnen Sandra Gockel, CDU, Jessica Rosenthal, SPD und dem Hauptschulrektor Andreas Malm.